Danke, Herr, dass wir in der Bibel und in der Apostelgeschichte dein Wirken an deiner Gemeinde so herrlich sehen dürfen. Und dass du uns zeigst, wer du bist, wie du wirkst und wer wir vor dir sind. Und ich möchte dich bitten, dass du heute auch durch die Bekehrung des Saulus zu uns sprichst, dass du uns die Herzen öffnest und dass du denjenigen, die hier sind, die noch nicht an dich glauben, das Herz umso mehr öffnest für dich, damit du verherrlicht wirst im Leben von uns allen. Und ich möchte dich auch bitten, dass du heute meine Worte nimmst und das, was nicht von dir ist, wohnen fallen und verschwinden lässt, Herr. Und dass du alles andere, was von dir ist und was behalten werden soll, an unseren Herzen wirken lässt. Gepriesen sei dein Name. Amen. Die letzten Wochen haben wir bereits viel über das Wachstum der Gemeinde gehört und wie Jesus und der Heilige Geist in der Gemeinde wirksam sind und ist. Aber wir haben auch schon viel von der Verfolgung der Gemeinde gehört. Wir haben gehört, wie Widerstand aufgekommen ist, wie Petrus und Johannes vor den Hohen Rat verschleppt wurden. Und wir haben unter anderem auch von der Steinigung des Stephanus gehört, der vom jüdischen Hohen Rat als ein Irrlehrer verurteilt und hingerichtet wurde. Und wir haben auch gehört, dass von diesem Ereignis dann eine große Verfolgung ausbrach, die Jerusalem und ganz Judäa erschütterte, die die Gemeinde zutiefst erschütterte und überall hin zerstreute. Und wir haben auch gehört, dass einige eifrige Juden anfingen, die Gemeinde zu verfolgen. Allen voran ein junger und hochintelligenter Mann namens Saulus oder Saul. Viele kennen seine Geschichte. Viele kennen auch das Sprichwort, das es bis in unsere Gesellschaft geschafft hat, vom Saulus zum Paulus. Kurz im Vornherein, Saulus und Paulus ist der gleiche Name. Das eine ist nur die griechische Version und das andere die lateinische. Aber Lukas hat das gemacht, um zu helfen, uns zu unterscheiden, wo Saulus noch nicht gläubig war und wo Paulus dann gläubig war. Auf jeden Fall war Saulus dieser Mann, der am meisten darum gekämpft hat, die Christen in die Gefängnisse zu bringen, überall zu verschleppen. Und er wurde ja auf dem Weg nach Damaskus von Jesus aufgehalten. In unserem heutigen Textabschnitt, in den 31 Versen des 9. Kapitels, da kommt er dorthin und begegnet einem großen Licht aus dem Himmel und bekehrt sich dann und wird vom Christenverfolger zum Heidenapostel, zum großen Verkündiger des Neuen Testaments, zu dem, von dem wir jetzt am meisten Briefe und theologische Inhalte haben in diesem Neuen Testament. Zuvor verfolgte er die Christen mit aller Macht und dann wurde er selbst zum Christ. Und er wurde dann den Rest seines Lebens mit viel Macht verfolgt und mit viel Kraft und wurde dann sehr wahrscheinlich auch zum Schluss hingerichtet. Es steht nicht in der Bibel, aber aus den Überlieferungen wissen wir, dass er sehr wahrscheinlich enthauptet wurde. Und ich sage sehr wahrscheinlich, weil ich es gar nicht genau weiß. Aber wie kann es sein, dass der Jesus und seine Nachfolger so vehement verfolgte, dass er mit einem solchen Eifer so schlagartig die Richtung wechselte? Dass er nicht langsam hinübergleitete in das Christsein, sondern dass er von einem Tag auf den anderen einer der eifrigsten Verkünder von Jesus wurde. Und wie kann es sein, dass er sich trotz viel Widerstand, trotz Gefängnis, trotz Not, trotz viel Leiden niemals wieder von dieser Nachfolge abkehrte? Die Antwort ist das Evangelium. Denn das Evangelium ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Warum das so ist, das wird uns im Himmel eine Ewigkeit lang beschäftigen. Das heißt, ich habe keine genaue Erklärung, aber ein paar Aspekte dürfen wir aus dem heutigen Text doch betrachten, warum das so ist, anhand von der Bekehrung des Saulus. Und der erste und der wichtigste Aspekt, der das Evangelium so wirksam macht, ist natürlich sein Urheber, ist Gott selbst. Paulus hatte in der Vergangenheit das Evangelium vielfach schon gehört. Deswegen ist er überhaupt so wütend geworden, weil er es gehört hat. Aber er hatte dem immer widerstanden. Er hat dem Wort keinen Glauben geschenkt. Er hat es sogar widerlegt, wo er konnte. Und ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass er auch mit Stephanus diskutiert hat, dass er auch die Schriften vorgehalten hat. Und dabei hat er sich in seinem Eifer auf das Gesetz und auf die Propheten berufen, auf das Alte Testament. Und er sah sich selbst als einen Diener des Allerhöchsten, das hat der Wolf ja auch schon gesagt, als einen Bewahrer von Gottes Gesetz selbst. Aber eine einzige Begegnung mit diesem Gott, dem er dachte zu dienen, warf ihn nicht nur wortwörtlich aus der Bahn, sondern stellte auch alle seine Überzeugungen auf den Kopf. Wir lesen nämlich in den Versen 3-5. Als er Saulus aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte, und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagte: Wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Mit dem Ziel, die Anhänger von Jesus in Damaskus gefangen zu nehmen und nach Jerusalem zu bringen, kommt er bis kurz vor Damaskus. Dort umstrahlt ihn plötzlich dieses gewaltige Licht vom Himmel, und so hell ist dieses Licht, so plötzlich umstrahlt es ihn und mit solcher Wucht, dass es ihn sofort umwirft. Und wir wissen aus seinen Berichten, aus seinem eigenen Zeugnis in Kapitel 26, Vers 14, dass alle seine Begleiter auch umgefallen sind bei diesem Licht. Saulus weiß sofort, was das Licht bedeutet. Denn in Psalm 50, Vers 2 heißt es, dass Gott allein die Vollendung aller Schönheit sich im Licht offenbart, im gleißenden Licht kommt. Und in diesem göttlichen Licht, während Saulus dort überwältigt am Boden liegt, hört er eine Stimme. Die anderen um ihn herum hören den Klang der Stimme, aber sie verstehen die Worte nicht. Sie verstanden nicht, woher der Klang kam. Also das Wort für Stimme und Klang ist im Griechischen das gleiche, deswegen variiert da manchmal die Übersetzung. Aber Saulus hört die Worte ganz deutlich. Er hört: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Im Licht Gottes ist diese Frage wie ein Donnerschlag. Denn seht ihr, wenn Gott fragt, warum tust du dies oder das, dann möchte Gott keine Antwort. Gott kennt die Antwort. Er weiß genau, warum wir die Dinge tun, die wir tun. Vielmehr möchte er mit dieser Frage den Fehler unseres Handels und die Sünde unseres Herzens aufdecken. Und das ist das, was die Begegnung mit dem Allmächtigen immer macht. Wann immer wir Gott begegnen, dann sehen wir, wie sündhaft wir sind. Mose schreibt in Psalm 90, Vers 8, du hast unsere Missetaten vor dich hingestellt, unser geheimstes Tun in das Licht deines Angesichts. Als Petrus bemerkt, wer Jesus ist, fällt er vor ihm auf die Knie und sagt: Weiche von mir. Und wenn Gott erscheint und spricht, dann durchdringt das die Tiefen unseres Herzens. Und wenn Gott fragt, warum tust du das? Dann werden wir von der Sünde unseres Daseins überführt. Und auch Saulus wird durch die Frage überführt. Er merkt gleich einige Dinge. Zuerst erkennt er, dass Gott nicht wohlgefällig auf seinen Eifer blickt. Trotz aller Aufrichtigkeit, trotz aller Hingabe, trotz aller Gesetzlichkeit stellt sich Gott selbst in seinen Weg. All die Jahre des Gehorsams, all die Jahre des Studierens und des Lernens und des Lesens, all das Lernen von Gottes Geboten, und er kannte das Gesetz auswendig, alles Eintreten für die Schriften Gottes, alles Verteidigen der Propheten, all die Verhaftungen, die er durchgeführt hat, all die Angriffe auf diese Christen, Gott hat keinen Gefallen daran. Doch noch viel schlimmer ist, dass er erkennen muss, dass Gott nicht nur keinen Gefallen an seinem Eifer hat, sondern dass er selbst ein aktiver Feind Gottes ist. In all seinem Bemühen, Gott zu gehorchen, hat er Gott selbst angegriffen. Seine Wege sind nicht nur falsch, sie sind Blasphemie. Wie schrecklich muss es für ihn gewesen sein, auf einmal zu erkennen, dass er anstatt für Gott zu kämpfen, dass er gegen ihn kämpfte. Und das Dritte, das er erkennt, ist, dass Gott sich mit diesen Christen identifiziert. Gott sprach durch die Propheten über sein eigenes Volk in Sacharja: Wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Um genau diese Wahrheit zu schützen, hat Saulus ja angefangen, die Christen zu verfolgen. Aber jetzt sagt Gott über Saulus Feinde genau dasselbe. Er sagt: Wer sie verfolgt, der verfolgt mich. Du verfolgst mich. Und das führt unweigerlich zur schlimmsten Erkenntnis. Er kennt Gott nicht. Der, von dem er dachte, dass er ihm diente, ist ihm fremd. Wenn sein ganzer Glaube Und all sein Eifern und all sein Wüten und all sein Kämpfen und all sein Dienen für die Gerechtigkeit Gottes, wenn es tatsächlich gegen Gottes Willen war, wenn es gegen Gott selbst war, wenn es gegen Gottes Volk war, dann hat er Gott nicht erkannt. Und das ist eine schreckliche Erkenntnis. Stell dir vor, du lebst dein Leben lang im Glauben, dass du Gott dienst. Und eines Tages erfährst du, du hast ihm nicht nur nicht gedient, du hast gegen ihn gekämpft. Wie erschlagend muss diese Erkenntnis für Saulus gewesen sein. Dort am Boden im Licht Gottes wird ihm seine ganze Verlorenheit, seine Sündhaftigkeit und die Sinnlosigkeit seines ganzen Strebens bewusst. Vor allem aber wird ihm seine Gottlosigkeit bewusst und dass er Gott nicht kennt. Und die einzige Frage, die er jetzt noch über die Lippen bringt, ist: Wer bist du, Herr? Und wie ein zweiter Donnerschlag des Gerichts kommt die Antwort: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Durch diese Worte erkennt Saulus auf einmal das Undenkbare. Jesus ist wirklich Gott. Das, was er als Blasphemie verfolgt hatte, ist wahr. Jesus ist Gott. Und Jesus, der große Souverän, er lebt. Er ist nicht tot, er ist wirklich auferstanden, so wie die Christen das gesagt haben. Die Christen verkündigen keinen Toten, sie verkünden den einen Lebendigen. Und sie verkünden keinen einfachen Propheten, sondern Gott selbst, Mensch geworden, der jetzt in Herrlichkeit aus dem Himmel raus mit ihm, einem Sünder, spricht. Und damit erkennt er zuletzt seine Verlorenheit. Er hat nichts, er hat gar nichts vorzuweisen. Er ist ein Sünder, er ist verloren. Was kann er dem gerechten Gott vorhalten? All seine Gerechtigkeit war nichts. Saulus dachte, auf den Wegen des Rechts zu gehen, er dachte, im Licht zu sein, doch als das Licht Gottes um ihn herum strahlt, erkennt er auf einmal, dass er in der Finsternis der Sünde lebt. Am helllichten Tag wird er in diesem Moment mit Blindheit geschlagen. Jesus bewirkt an seinem Körper das, was in seiner Seele schon lange da ist: Finsternis. Aber so ist jeder, der auf seine eigenen Werke vertraut. Jeder Mensch, der versucht, Gott mit Gehorsam oder mit guten Taten zu gefallen, der lebt in der Finsternis und ist in der Seele blind. Und jeder wiedergeborene Christ, der versucht, Gott mit Werken zu gefallen, hat Gott auch nicht so gekannt, wie er ihn kennen soll. Auch seine Seele ist nicht so hell, wie er glaubt. Er kennt weder Gott, noch gefällt er Gott, der Gott versucht, mit Werken zu gefallen. Und doch denken so viele Menschen, dass sie gut genug sind vor Gott. So viele Menschen glauben, dass sie wohl mit ihren Werken in den Himmel kommen. Das liegt daran, dass sie ein falsches Bild von Gott haben. Ihr Gott ist entweder zu klein oder nicht heilig. Aber wer einmal, ein einziges Mal dem lebendigen Gott begegnet, wird sofort von der eigenen Sündhaftigkeit und Verlorenheit überführt. Wer einmal dem wahren Gott und seinem Sohn Jesus Christus begegnet, wird im Licht der Heiligkeit und seiner Gerechtigkeit, der Gerechtigkeit des einen lebendigen Gottes, unweigerlich als Sünder verurteilt. Da gibt es keinen einzigen Menschen, der sagen kann: Ich bin gut genug. Es bleibt keine einzige gute Tat übrig. Nicht eine einzige gute Tat bleibt übrig, wenn wir vor Gott stehen. Ein Blick auf Gottes Gerechtigkeit macht unsere beste und schönste Tat zur Schande. Und ein Lichtstrahl seiner Herrlichkeit durchbricht auch die verborgensten Ecken unseres Herzens und deckt jede einzelne Sünde auf. Glaubst du, dass du Gott gefällst, weil du gut genug bist? Du bist es nicht. Wenn du heute diese Worte hörst und jetzt beleidigt bist, dann geh nicht nach Hause stolz und angefressen, sondern nimm es als ein Sprechen Gottes. Keiner ist gut genug. Es ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Es ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Sie sind alle abgefallen. Komm zu Jesus und bitte ihn um Rettung. Denn die Überführung unserer Verlorenheit durch die Begegnung mit diesem allmächtigen Gott, das ist nicht das Evangelium. Es ist die Grundlage des Evangeliums. Wenn das das Evangelium wäre, dann wären wir alle hoffnungslos verloren. Der Urheber des Evangeliums, unser lebendiger Gott, er ist ein verzehrendes Feuer und seine Heiligkeit überführt uns alle, wenn wir dort sind. Aber seine Gerechtigkeit besteht nicht nur in dieser Überführung und nicht nur in dieser Heiligkeit, die alle Sünde verzehrt. Nein, seine Gerechtigkeit besteht auch in seiner Liebe. Und die Überführung ist der Startpunkt des Evangeliums. Der Hauptteil des Evangeliums ist seine Liebe. Und die Liebe Gottes strahlt hier in unserem Bericht mit großer Kraft hervor. Denn seht ihr, Jesus erscheint zwar in einem gleißenden Licht und er überführt Saulus mit göttlicher Macht und er schlägt ihn mit Blindheit, aber er tut das nicht mit Zorn, sondern er tut es mit Sanftmut und Liebe. Und ich habe vorhin die beiden Aussprachen von Jesus mit Donnerschlägen verglichen, sogar mit einem Donnerschlag des Gerichts. Die Wucht dieser Aussagen als Donnerschläge lag jedoch nicht im Sprechen selbst. Wenn Gott spricht, dann ist das sicher wuchtig, das ist sicher sehr laut und sehr beeindruckend. Aber es war nicht die Wortwahl von Jesus, es war auch nicht sein Sprechen, das wie ein Donnerschlag war für Saulus, sondern das, was er als Inhalt mitgenommen hat. Jesus selbst hatte anderes vor. Zuerst spricht Jesus nämlich Saulus zweifach an. Er sagt Saul. Saul. Und wenn ihr heute Mittag ein paar Stunden Zeit habt, dann blättert mal die ganze Bibel durch und schaut, wann Gott Leute zweimal mit dem Vornamen anspricht. Das tut er nur, wenn er jemanden auf vertrauter, intimer Ebene anspricht. Wenn er in Sanftmut und Liebe zu den Menschen kommt. Jesus donnert hier nicht mit Gericht und Zorn über Saulus herein, sondern er spricht ihn sanft an, wie ein Vater voller Zärtlichkeit. So intim ist diese Ansprache, dass nur Saulus die Worte verstehen darf. Nicht, weil das, was Gott hier sagt, so ein großes Geheimnis ist, sondern um zu zeigen, ich rede nur mit dir, Saulus. Ich komme jetzt nur zu dir. Er will ihm in inniger Vertrautheit begegnen. Saul, Saul. Warum verfolgst du mich? Und auch die Frage, die zeugt von Gottes Sanftmut. Natürlich soll die Frage ihn überführen. Aber Jesus hätte ihn genauso gut mit seiner Sünde überführen und konfrontieren können, indem er sagt, du bist ein Sünder. Aber hier überführt er mit Sanftmut. Du, der du sagst, dass du mir dienen willst, warum verfolgst du mich? Merkst du nicht, dass du gegen mich bist? Es tut weh, wenn man von seiner Sünde überführt wird. Noch viel schmerzhafter ist es, wenn man davon überführt wird, dass das gesamte Leben eine Aufhäufung von Schuld ist bis zu diesem Zeitpunkt. Und noch viel schmerzhafter und unerträglicher ist es, wenn man von dem Gott, dem man glaubt zu dienen, hört, dass man ihm Feind ist und dass man alles falsch gemacht hat. Und wer ist nicht verletzt, wenn jemand sagt, du hast alles falsch gemacht? Das ist schmerzhaft. Und weil es so schmerzhaft ist, wehren sich viele mit Händen und Füßen gegen diese Überführung. Sie wollen es nicht hören. Vor allem solche, die glauben, vor gut dazustehen. Die wollen es erst recht nicht hören. Ich habe einmal im Gespräch mit einer älteren Dame gesprochen über die Sündhaftigkeit des Seins und dass wir nichts haben, das gut genug ist, um uns in den Himmel zu bringen. Sie war wütend. Sie war dermaßen wütend. Und viele Christen trauen sich nicht, das anzusprechen. Viele von uns trauen sich nicht, dem Nachbarn oder dem Arbeitskollegen oder dem Schulfreund oder dem anderen Freund zu erzählen, du bist nicht gut genug. Es tut weh. Es ist eigentlich eine Beleidigung. Beleidigungen sind Angriff auf den Stolz. Was nützt es? Was nützt es, wenn wir es nicht ansprechen? Es ist eine falsche Liebe, die den Nachbarn in den Abgrund laufen lässt, weil man seinen Stolz nicht verletzen möchte. Vielleicht bist du heute, wenn du hier sitzt, von Sünde überführt. Vielleicht musst du erkennen, dass deine Werke nicht gut genug sind. Vielleicht erkennst du auch, dass du eigentlich Gott nicht kennst. Sei nicht beleidigt deswegen. Nimm es an als Sprechen Gottes und weiß, dass Jesus dich ebenso sanft anspricht. Er sagt zu dir auch zweifach deinen Namen und möchte dir helfen. Der Herr, der unsere Herzen kennt, er spricht die Sünde, das falsche Gehen an. Er fügt den Schmerz zu. Er scheut sich nicht, uns weh zu tun. Aber nicht, um uns dann darin liegen zu lassen, sondern um uns zu heilen, um uns zu retten, um uns aufzurichten. Nicht in Zorn überführt er uns, sondern in Sanftmut und Liebe. Und er geht bei Saulus hier noch einen Schritt weiter. Er sagt, es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Und manchen von euch ist vielleicht aufgefallen, diese Aussage steht nicht in allen Bibeln. Das liegt an der Übersetzungsgrundlage. Aber Paulus zitiert dieses Wort in seinem Bericht in Apostelgeschichte 26 noch einmal. Deswegen weiß ich, dass es tatsächlich passiert ist. Und es passt sehr gut zur Sanftmut unseres Herrn. Der Stachel, den Jesus hier meint, das kennen die meisten von uns nicht mehr. Ich musste auch nachschauen. Das ist die Spitze auf einer Lanze, die die Bauern früher hatten, um ihr Joch Rinder anzutreiben. Und wenn einer der Rinder oder der Pferde ausbrechen wollte aus der vorgegebenen Richtung, dann hat der Bauer mit seiner Lanze, mit dem Stachel einen Klaps oder einen Schlag gegeben und das Vieh wusste, dass es doch weiter geradeaus gehen soll. Und wenn ein Ochse oder ein Pferd sich anmaßte, gegen diesen Stachel auszutreten, dann hat es entweder verfehlt oder sich im schlimmsten Fall wehgetan. Das meint er hier damit. Und indem Jesus dieses Sprichwort anführt, zeigt er dem Saulus, dass der Weg Gottes anders ist als sein bisheriger Weg. Und dass sein Wehren gegen diesen Weg nichts ändert. Aber Jesus ermutigt ihn vor allem dadurch deutlich nicht zu verzweifeln, sondern vielmehr zu gehorchen. Das ist ein großer Trost. Korrektur ist nicht einfach nur Überführung. Korrektur ist auch Hilfe. Er deutet damit an, dass Saulus hoffnungslose Verlorenheit nicht hoffnungslos ist, sondern dass sie die Wege Gottes zum Heil führen. Und auch dich führt der Herr, wehre dich nicht dagegen. Erkenne die liebevolle Hand dessen, der dich zur Umkehr und zur Heilung führen möchte. Saulus wehrte sich nicht. Wie auch, wenn der Allmächtige spricht, dann bleiben uns keine Worte mehr übrig. Saulus reagiert dementsprechend, als er zitternd und erschreckt fragt, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm, steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun sollst. Und dort in Damaskus wird das größte Zeugnis von Jesu unermesslich großer Liebe sichtbar, nämlich der Kern des Evangeliums. Während Saulus nämlich in der Folge seiner erschütternden Begegnung mit Jesus blind in einem Zimmer betet, erscheint Jesus einem Mann namens Ananias. Und diesem Ananias, dem Gebot Jesus, geh hin zu Saulus, der ist dort und dort, leg ihm die Hände auf, bete für ihn, dass er wieder sehend wird. Ananias war aber nicht begeistert. Und Ananias hielte Jesus zu Recht vor, dass Saulus ein bösartiger Mann war, der viel, viel Böses getan hat. Und tatsächlich war ja die Sünde von Saulus himmelschreiend groß. Er selbst hat später im Nachhinein sich selbst als den größten aller Sünder bezeichnet, der ein Lästerer, ein Verfolger und ein Frevler war. Aber was sagte Jesus zu Ananias? Geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Jesus verurteilt Saulus hier nicht aufgrund seiner großen Schuld. Er verurteilt ihn nicht wegen seiner schrecklichen Sünde, so wie es angemessen wäre, sondern er vergibt ihm alle Schuld und er rettet ihn zum neuen Leben, einem Leben im Dienst. Denn das ist das Evangelium, dass unsere Gerechtigkeit niemals genug ist, aber dass Jesus uns seine Gerechtigkeit anrechnet. Und jeder, der diese Gerechtigkeit von Jesus bekommt, an dem hat Gott gefallen. Und den liebt er von ganzem Herzen. Nicht, weil ich gut bin, sondern weil Jesus meine Sünde bezahlt hat. Eine Ewigkeit ist nicht genug, um auch nur eine einzige Sünde zu bezahlen. Mal angenommen, ich hätte nur einmal gesündigt. Eine Ewigkeit würde nicht reichen. Aber Jesus hat sie alle gebüßt und bezahlt. Alle. Und die Sündhaftigkeit des Menschen disqualifiziert ihn automatisch für den Dienst Gottes. Was hat das Licht mit der Finsternis zu schaffen? Aber Jesus macht aus Paulus hier einen neuen Menschen. Damit er ihn zum Dienst berufen kann, muss er ihm vorher seine Sünde vergeben. Das ist eine logische Schlussfolgerung. Da steht nicht, ich vergebe ihm, aber da steht, ich setze ihn ein zum Dienst. Und das ist eine bahnbrechende Wahrheit. Das ist eine Revolution aller Religionen. Wir sind leider so sehr an das Wunder der Vergebung gewöhnt, dass wir kaum noch darüber staunen. Und ich schließe mich wirklich selbst damit ein. Wir leben in einer postchristlichen Gesellschaft und Vergebung ist in aller Munde, vor allem die Vergebung Gottes. Ja, mehr noch, wir haben oft so wenig verstanden, wie abscheulich, wie widerwärtig, wie giftig, wie tödlich, wie gottlos, wie abscheulich die Sünde ist, dass wir das Ausmaß des Erlösungswerkes Jesu gar nicht begreifen. Die meisten Menschen und leider auch viele Christen glauben, dass Gott deswegen Sünden vergeben muss, weil er Gott ist. Aber das stimmt nicht. Gott muss nicht vergeben. Gott will vergeben. Und die wenigsten denken darüber nach, was es Gott gekostet hat, dass er vergeben kann. Wir können sicher sein, dass Saulus wusste, wie abscheulich die Sünde ist. Dass Saulus wusste, wie schwer Vergebung ist. Er kannte das Gesetz und er kannte die Propheten. Und ich bin sicher, dass er in diesen 3 Tagen, in denen er alleine saß und fastete und betete, die ganze Zeit über das Gesetz nachdachte, die ganze Zeit über die Propheten nachdachte, die ganze Zeit betete über die Opfer und über den Opferdienst und plötzlich merkte, was der Christus eigentlich ist. Während Saulus dort betete, wird er sicher über alle Prophetien nachgedacht haben, über den Erlöser, der kommen sollte, und über Jesaja 52 nachgedacht haben und erkannt haben, dass Jesus selbst, Gott selbst, die Sünde mit seinem eigenen Blut bezahlen muss, weil es sonst gar keine Erlösung und Rettung geben kann. Und wir wissen nicht, was Saulus da dachte. Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass er betete und fastete 3 Tage lang. Aber er kannte alles und Gott schwieg. Ob er verzweifelte oder nicht, keine Ahnung, aber Gott schwieg. Und obwohl Saulus in diesen 3 Tagen in der Dunkelheit seiner Blindheit und Sündenerkenntnis vor Gott betete und flehte, antwortete Gott nicht. Aber Jesus ist dadurch nicht lieblos und zurückhaltend, sondern er arbeitet an seiner Wiederherstellung. Er arbeitete an der Rettung von Saulus. Er arbeitete daran, aus Saulus einen Diener und Knecht zu machen. Und er verwendete dazu einen zuverlässigen Zeugen, der das später bestätigen konnte. Oftmals, wenn wir in Not beten und ringen, wenn wir kämpfen im Gebet und die Antwort nicht kommt, dann heißt das nicht, dass Gott nicht hört, sondern dass er antwortet. Zu seiner Zeit, zur bestmöglichen Zeit und mit der bestmöglichen Antwort. Und Jesus antwortet auch bei Saulus mit der bestmöglichen Antwort. Ananias kommt zu ihm, legt ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf der Straße, die du herkommst, damit du wieder sehend wirst und erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er konnte augenblicklich wieder sehen und stand auf und ließ sich taufen. Saulus erhält nicht nur Vergebung, sondern als Bestätigung seiner Rettung wird ihm sein Augenlicht wiedergegeben und als Siegel seiner Rettung erhält er den Heiligen Geist. Und das ist ein herrliches Siegel und das hat jeder Christ, der wiedergeboren ist. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, wird im Herzen mit dem Heiligen Geist versiegelt. Und ist es nicht eine große Liebe und Gnade Gottes, dass er uns nicht nur vergibt, dass er nicht nur seinen eigenen Sohn hingibt, sondern dass er selbst in uns Wohnung nimmt? Das ist die große Liebe eines gerechten Gottes. Sauls Rettung machte ihn jetzt aber nicht nur frei vom Gesetz und von der Sündenlast, sondern er machte ihn zu einem echten Diener Gottes. Das, was er zuvor durch das Einhalten des Gesetzes sein wollte und niemals konnte, machte Gott jetzt durch seine Gnade, durch den Heiligen Geist in ihm. Sobald Saulus nämlich bekehrt war, stellte er sich umgehend in den Dienst und sogleich verkündete er in den Synagogen Christus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Und hierin zeigt sich ein weiterer wichtiger Aspekt des Evangeliums. Denn das Evangelium bedeutet nicht nur Rettung von etwas, sondern auch Rettung für etwas. Und das ist eine grundlegende Wahrheit des Evangeliums. Vielfach wird das Evangelium nur als Rettung von etwas verkündet. Und das ist gut und richtig, aber es ist eben nur die Hälfte. Und die erste Hälfte ohne die zweite Hälfte, gerettet für etwas zu verkündigen, kann irreführend sein. In vielen Fällen ist es sogar gefährlich. Denn immer wird Menschen in Not die Hilfe und Rettung angeboten, die es in Jesus Christus gibt. Und das ist an Evangelisation. In Krankheit oder in Verlust oder in Leid oder Schmerz oder seelischer Not, was auch immer, da wird auf Jesus verwiesen, der helfen kann. Da wird gezeigt, dass Jesus trösten kann, dass Jesus Beistand leisten kann. Ja, dass er sogar heilen kann, wenn er möchte. Und das ist alles wahr. Und es ist richtig. Und es ist gut, das auszusprechen. Es gibt keinen besseren Tröster in der Not. Es gibt keinen besseren Beistand im Schmerz. Es gibt keinen besseren Arzt in der Krankheit. Ich als Physiotherapeut nutze das sehr gerne als Ebene, um über Jesus ins Gespräch zu kommen. Die meisten Menschen, die zu mir kommen, haben was. Also Schmerz meine ich. Aber all diese Verheißungen, die sind nicht das Evangelium. Sie sind Folge des Evangeliums. Und sie sind Privilegien der auserwählten Kinder Gottes, der wiedergeborenen Kinder Gottes. Jesus ist nicht zuerst für uns gestorben und auferstanden, um Leid und Krankheit wegzunehmen. Vielfach ist sogar das Gegenteil der Fall. Aber darüber reden wir nachher noch. Jesus ist für uns gestorben, um die Sünde auf sich zu nehmen, um unsere Sünde wegzunehmen, um Gottes Zorn zu tragen, um unsere Schuld zu bezahlen, um das Gericht von der Sünde wegzunehmen. Das ist der Kern der ersten Hälfte des Evangeliums, Rettung von Sünde und Tod. Und die zweite Hälfte ist, dass wir gerettet sind für Jesus. Denn wir sind nicht einfach nur von der Sünde gerettet, um von ihr frei zu sein. Jesus hat uns auch nicht von uns selbst gerettet, Jesus hat uns auch von uns selbst gerettet, um wirklich frei zu sein, um für ihn frei zu sein. Ob ich jetzt im Gefängnis sitze oder allein in der Wüste, es ist beides gefangen. Eine Befreiung aus der Zelle, um mich dann in die Wüste zu setzen, macht mich nicht freier. Ich brauche einen Grund, ein Ziel, einen Zweck. Alles und jeder ist durch ihn und für ihn und zu ihm hin geschaffen. Deswegen können wir ohne ihn auch keinen Sinn und Zweck fürs Leben finden. Jeder Mensch ist ohne Jesus von Natur aus in sich selbst gefangen und versklavt und dient den Lüsten und Begierden der Sünde. Jeder Mensch dient von Natur aus sich selbst. Und so sehr ist der Mensch in sich selbst gefangen, dass die Grundlage all seines Handelns und all seines Denkens der Mensch selbst ist und nicht Gott. Aber durch das Erlösungswerk am Kreuz befreite Jesus uns nicht nur von der Sünde und von der Fluch der Sünde und von der Geißel des Todes, sondern er befreite uns auch von diesem Zustand der Gefangenschaft in uns selbst. Das ist das, was in der Wiedergeburt geschieht. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Und damit sind wir nicht nur von der Sünde gerettet, sondern wir sind für Jesus gerettet. Geschaffen zu neuen Werken, damit wir diese tun. Nur der ist wirklich frei, der seine Freiheit in Jesus Christus selbst hat und dementsprechend lebt. Und viele Christen sind oft niedergeschlagen, weil sie für sich selbst leben wollen. Ich sage nicht, dass das immer der Grund ist, aber es ist oft der Grund. Und das ist das Wirken des Heiligen Geistes, das hier an Saulus so sichtbar wird. Das ist die große Rettung des Evangeliums. Das ist die große Kraft, die verändernde Kraft, die im Leben eines wiedergeborenen Christen wirkt, die das Leben eines Christen wirklich nachhaltig verändert und bewegt. Willst du die Macht des Heiligen Geistes erfahren? Willst du die Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben erfahren? Dann lebe, wozu du geschaffen bist, für den Dienst am Herrn. Saulus startete sofort los, um allen von Jesus zu erzählen, denn das war sein Auftrag, dazu war er geschaffen, zudem wurde er gerettet. Und Jesus stärkt ihn darin, über alle Maßen. Viele Christen leben vor sich hin und unterscheiden sich nicht wirklich von den Menschen in der Welt. Und das ist traurig. Viele Nachbarn und Kollegen und Freunde wissen gar nicht, dass sie Christen sind. So viele Christen verkünden die Rettung durch Jesus, aber die Wirkung dieser Rettung auf das Leben, diese große Kraft des Geistes auf unser Leben, ist gar nicht sichtbar. John Stott, der zitiert in diesem Zusammenhang den hinduistischen Philosophen und ehemaligen Präsidenten Indiens, Dr. Radhakrishnan, der sagte dazu, oder der hat zu Christen gesagt: Ihr behauptet, dass Jesus euer Retter ist, aber ihr erscheint nicht mehr errettet als jeder andere. Und dann ergänzt Stott selbst dazu: Unsere Botschaft der Erlösung kann nicht anders, als auf taube Ohren zu stoßen, wenn wir kein geändertes Leben und keinen geänderten Lebensstil als Beweis der Erlösung anführen. Die Werke der Gerechtigkeit, die Jesus in uns wirkt, sind Beweis. Sie sind nicht, um Gott zu gefallen. Sie sind Beweis. Saulus geändertes Leben sprach Bände. Denn es heißt in unserem Text: Aber alle, die ihn hörten, staunten und sprachen: Ist das nicht der, welcher in Jerusalem die verfolgte, die diesen Namen anriefen, den er jetzt verkündigt, und der dazu hergekommen war, um sie gebunden zu den obersten Priestern zu führen? Saulus aber wurde noch mehr gestärkt und beunruhigte die Juden, die in Damaskus wohnten, indem er bewies, dass dieser der Christus ist. Und war es seine Kraft? Nein. Im letzten Vers unseres Textes, in Vers 31, sehen wir, dass es durch den Beistand des Heiligen Geistes geschah. Und das bringt uns jetzt zum letzten Punkt. Übrigens mein favorites Gemälde, falls das jemand wissen wollte. Falls ihr es nicht wissen wolltet, vergesst es wieder. Ich habe vorhin gesagt, dass die Rettung des Evangeliums nicht zwingend mit Rettung von Leid einhergeht. Sogar eher mit dem Gegenteil. Tatsächlich ist auch Leid ein Teil der Kraft des Evangeliums. Und das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig für uns. Genauer gesagt ist Leid und Not ein Werkzeug in der Wirkung des Evangeliums in unserem Leben als wiedergeborene Christen. Sowohl zu Beginn eines christlichen Lebens, bei der Überführung von Schuld, leiden wir, als auch im Verlauf des christlichen Lebens werden wir durch Leid geheiligt, geläutert. Denn die wichtige Wahrheit, dass wir für Jesus Christus gerettet sind, geht immer damit einher, dass wir auch für ihn leiden dürfen. Und ich sage ganz bewusst dürfen. Jesus sagte zu Ananias über Saulus: Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Das sagte er nicht, um zu zeigen, dass Saulus jetzt seine ganze Verfolgung und Sünde büßen musste. Nein, wenn das der Fall wäre, dann kämen wir gar nicht mehr aus dem Büßen raus, kein einziger von uns. Nein, er sagte es, weil er Saulus zu diesem gewaltigen Werk berufen hatte. Saulus hat wirklich viel getan für den Herrn und er hat wirklich viel gelitten für den Herrn. Und auch uns sagt Jesus das. In Philipper 1, Vers 29 und 30 schreibt Paulus: Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern um seinetwillen zu leiden, sodass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Hier bei den Philippern bezieht Paulus sich auf die Verfolgung. Aber ich bin davon überzeugt, dass es alles Leiden umfasst. dass nicht nur Verfolgung das Leid ist, von dem Paulus hier spricht und das wir erwarten müssen, sondern auch Krankheit zum Beispiel, wie bei Epaphroditus, von dem es heißt in Philippa, dass er für den Dienst an Jesus in seiner Krankheit nah ans Sterben gekommen ist. Und wie viele Christen kennt ihr, die in ihrer Krankheit so stark im Glauben geworden sind? Aber auch schwierige Umstände können Leiden sein, wie Paulus das beschreibt, als er in 2. Korinther 11 den Korinthern seinen Dienst legitimieren muss und als Beweis dafür, dass sein Dienst wirklich echt ist und dass sein Dienst von Gott gewollt ist. Was führt er da an? Eine ganze Palette an Leiden. Er spricht über Gefahren in der Wüste, er spricht über Gefahren auf dem Meer, er spricht über Kälte, über Blöße, über Nacktheit, über Hunger. Er spricht über alle möglichen Formen von Leid. Auch Verfolgung, aber nicht nur. Leid und Not, wie auch immer das aussieht, sind ein ständiger Begleiter des wiedergeborenen Christen. Jedoch nicht, um uns zu erdrücken. Es geht Gott nicht darum, uns zu erschlagen, sondern um den Sieg des Herrn Jesus in uns noch größer zu machen. Und es ist heute weder die Zeit noch den Rahmen, um näher darauf einzugehen. Leid ist ein großes Thema und was ich nicht möchte, ist, dass irgendjemand den Eindruck hat heute, weil ich es nur kurz behandle, dass ich es verschmäler, dass ich es kleiner mache. Ich weiß, dass hier bei uns in der Gemeinde viele Geschwister sind, die schwer leiden, die viel zu leiden haben. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich auch sehr oft unter tiefer seelischer Not leide und ich hab's nicht gern. Es geht nicht darum, das zu schmälern. Ich möchte das Leid nicht abkanzeln, aber ich möchte heute betonen, dass es zum Christsein dazugehört. Dass wir keine Angst davor haben müssen. Und ich möchte uns alle ermutigen, nicht das Leid als unseren Feind zu sehen. Die Welt um uns herum sieht das Leid als den Feind an. Hauptsache gesund. Das Leid ist nicht unser Feind, die Sünde ist unser Feind. Denn die Sünde trennt uns von Gott, das Leid jedoch treibt uns in seine Arme. War es nicht der Leid des seelischen Schmerzes, der Saulus in das Gebet trieb? Und war es nicht das Leid der Blindheit, das ihn auf Jesu Hilfe warten ließ? Und war es nicht die Kraft Gottes, die in seiner Schwachheit stark war? Nur durch Leid werden wir Christus ähnlicher. Nur durch Leid werden wir geläutert und geheiligt. Und wenn es heißt, dass sogar Jesus Christus, unser Erlöser, selbst durch Leiden gehorsam lernen musste, wie viel dann wir? Und wenn unser Herr das Leid unserer Schuld und unserer Sünde getragen hat, sollten wir dann nicht das Leid tragen, das er für uns vorbereitet hat? Und wenn Gottes Geist in seiner größten Not den Herrn Jesus gestärkt hat, sollte er nicht vielmehr uns stärken, wenn er in uns lebt. Es gibt ein großes Geheimnis des christlichen Glaubens, nämlich, dass das Licht Gottes am hellsten in der Dunkelheit strahlt. Vor allem in der Dunkelheit des Leidens. Paulus sagt im Gefängnis, dass die Ketten, die ihn festhalten, zur Verkündigung und zur Verbreitung des Evangeliums dienten. Wo der Schmerz und die Not groß sind, ist die Gnade größer. Denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Es ist wirklich eine Gnade, für Jesus zu leiden. Auch wenn der Schmerz in dem Moment das Gegenteil zu sein scheint. Aber jedes Ausharren, jedes Ertragen, jede Hilfe oder jedes Unterstützen aus Gottes Kraft macht den Christen zu einem noch viel leuchtenderen Juwel in der Krone des Herrn. Wer von euch hat schon einmal eine christliche Biografie gelesen? Alle anderen lest eine christliche Biografie. Ist gut. Ist es nicht so, dass wir mit Staunen und mit Ehrfurcht auf die Vorbilder des Glaubens schauen, die gelitten haben und darin festgehalten haben? Ist es nicht so, dass wir über das Leid der Vorbilder im Glauben Gott preisen über seine Treue und Größe? Wenn du leidest, liebe Schwester, lieber Bruder, dann bist du ein Zeugnis dieser Treue und Größe. Und wenn du leidest, dann bist du ein Werkzeug seiner Gnade für andere, die dich sehen. Und wenn du leidest, dann bist du in guter Gesellschaft. in heiliger Gesellschaft, in göttlicher Gesellschaft. Jeder Mensch, der dich leiden sieht und sieht, wie du an dem Herrn festhältst, sieht in dir das Zeugnis der Kraft des Evangeliums. Und er sieht in dir das Zeugnis der Kraft des Herrn Jesus. Und er sieht in dir das Zeugnis der Kraft des Todes unseres Herrn. Und er sieht in dir das Zeugnis der Kraft der Auferstehung unseres Gottes. Dafür ist es gut zu leiden. Und wenn wir jetzt zum Abendmahl übergehen, dann möchte ich das Augenmerk vor allem darauf legen, warum wir gerettet sind, wer uns gerettet hat und dass wir unser Leid an das Leid des Herrn Jesus hängen. Nicht, weil sein Leidens- und Erlösungswerk nicht vollkommen war. Wir leiden nicht, weil da noch was fehlt. Nein, wir leiden, weil er uns dazu berufen hat, mit ihm zu leiden. Jesus begann das Mahl mit folgenden Worten. Er sagte, mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu feiern, ehe ich leide. Als er das Leiden vor Augen hatte und wusste, welche große Not auf ihn zukam, als sein Herz sich schon auf den Zorneskelch des Vaters vorbereitete und auf den Schmerz, der auf ihn zukam, da wollte er von ganzem Herzen das Passa mit seinen Jüngern feiern. Da wollte er Gemeinschaft mit den Seinen haben. Denn die tiefe Liebe zu uns wird hierin sichtbar. Paulus schreibt in Philipper 2, dass wir ebenso handeln und denken sollen wie Jesus, der Mensch geworden ist und erniedrigt wurde und das gerne getan hat für uns und gehorsam wurde bis zum Tod am Kreuz. Und daher wollen auch wir mit derselben Bereitschaft zu leiden und mit derselben Hoffnung auf unseren himmlischen Vater heute an den Tisch der Gnade kommen. Und es ist mein Gebet, dass auch wir uns so herzlich nach diesem Abendmahl sehnen, im Blick auf den Herrn und bereitwillig sein Leid tragen und ihn darin preisen und wachsen an ihm, weil er uns mit großer Macht und Liebe errettet hat.